Markus, mal ganz ehrlich, keiner will Müll haben. Ich nicht, du nicht, Malaysia nicht, China nicht, nur Göran Skoglund aus Schweden scheinbar.
What we have here is imported English household waste, which corresponds to 200-250 kilos of fuel oil in energy terms. So there's a lot of energy here.
Importierter Hausmüll aus Großbritannien. Also Schweden importiert also Müll, fast 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr. Und die Niederlande sind Top-Plastikmüllimporteur der Welt. Wie kann das sein?
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Mit Ann-Kathrin Beck und Markus Wolf.
Plastikabfall, Müllberge, Verbrennungsanlagen, Müll löst bei uns doch irgendwie ein ungutes Gefühl aus.
Absolut. Alle Müllsorten, Hausmüll zum Beispiel, Plastikmüll,
Sperrmüll.
Genau, um diese ganzen Müllsorten geht es heute in dieser Folge nicht ganz so doll. Schauen wir auf andere Müllsorten, kommen wir später noch zu, wie einzelne Länder und Unternehmen von dieser Müllwirtschaft profitieren. Das wollen wir uns heute anschauen. Und für unsere Folge haben wir extra für euch und für uns eine Recyclinganlage für Müll besucht in Berlin. Und da wird einem erstmal vor Augen geführt, wie viel Müll wir so produzieren und am Ende hinterlassen und wo der Müll dann von dort aus hinwandert. Denn Teile unseres Mülls landen im Ausland bzw. werden von Unternehmen dorthin exportiert.
Vor allem beim Plastikmüll sind das solche gigantischen Mengen, dass Länder wie China 2018 den Import von Plastikmüll verboten haben. Und die damalige Umweltministerin von Malaysia, Yeo Bi Yin heißt die, die hatte 2020 an einem Containerhafen in Malaysia das hier gesagt.
These containers were illegally brought in to the country under false declaration, which clearly violates our environmental law.
Also Wut im Ausland über Müllimporte, illegale Plastikmüllimporte. Das ist vor allen Dingen deshalb pikant, weil Malaysia ja ziemlich lange das Hauptziel für deutsche Plastikmüllexporte war. Schauen wir uns also an. Und jetzt regt sich auch in Malaysia also Widerstand gegen den Müll aus dem Ausland. Was passiert mit unserem Müll, wenn diese ganzen Länder, wenn alle Länder auf der Welt sagen, wollen wir einfach nicht mehr?
Ja, das ist die Frage, denn es gibt trotzdem immer noch Länder wie zum Beispiel Schweden, die den Müll importieren. Die wollen also nicht weniger Müll haben, so wie Malaysia, sondern mehr davon. Und genau darum geht es in unserer Folge. Wir machen eine Reise in den vermeintlichen Kreislauf der Müllwirtschaft, wie Unternehmen mit Müll letztendlich Geld machen und um die seltsamen Verträge zwischen deutschen Kommunen und Müllverbrennungsanlagen.
Und um ein ziemlich kompliziertes PDF geht es auch noch. Und damit hallo zu einer neuen Folge What the Wirtschaft.
Heute mit uns beiden. Markus Wolf sitzt mir gegenüber.
Und Ann-Kathrin Beck sitzt zum Glück mir gegenüber.
Schön, dass ihr zuhört.
Stand jetzt produzieren wir alle, jede und jeder von uns im Schnitt 3 Kilogramm Plastikmüll in einem Monat nur. Und Plastikmüll ist ja auch nur ein Teil unseres Mülls, denn jede und jeder von uns produziert dazu noch 12 Kilogramm Hausmüll pro Monat und dann kommt ja noch Glasmüll und Papiermüll und alles andere dazu.
Genau. Ja. Und wenn wir uns den Kreislauf des Mülls mal anschauen und am Ende in Schweden ankommen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich bei uns im Alltag anfangen. Denn der ganze Müll, der bei uns entsteht, der muss ja irgendwie sortiert werden. Und genau das passiert auf dem Berliner Recyclinghof, den du, Markus, ja neulich besucht hast.
Genau, wir hören hier mal rein. Das ist eine schöne Müllpresse zu hören. Das ist jetzt in diesem Fall tatsächlich der Ehrlichkeit halber Sperrmüll, der hier zerhäckselt wird. Aber am Recyclinghof sieht man auch einiges anderes, was am Ende übrig bleibt. Am Ende von so einem Joghurt, den man gegessen hat, am Ende einer Wohnungsauflösung. Der Ort also, wo alles getrennt wird, was uns allen mal lieb und teuer war, ist der Recyclinghof, in dem Fall der Berliner Stadtreinigung in Berlin-Neukölln. Und das Hauptziel war für uns, dort erstmal überhaupt zu verstehen, wie eigentlich Mülltrennung und Recycling funktionieren in Berlin.
Wir haben hier in Berlin das sogenannte Berliner Modell.
Wie so oft ein Berliner Modell, ein extra Berliner Modell. Das ist Thomas Klöckner, der ist Pressesprecher bei der BSR und der hat uns eigentlich das beste farbige Bild dieser verschiedenen Müllsorten gegeben.
Das heißt, viele Berliner haben in ihren Höfen verschiedenfarbene Tonnen stehen. Schwarz für Restmüll, braun für Bio, das macht die Berliner Stadtreinigung. Gelbe Tonne für Leichtverpackung, blaue Tonne für Papier und grüne oder 2 grüne Tonnen für Glas. Sind wir bei 6 Tonnen. Andere Bundesländer haben Wertstoffhöfe. Mhm. Da müssten sie dann den getrennten Abfall hinbringen.
gelbe Tonnen, grüne Tonnen, blaue Tonnen, wer kennt's nicht,
Markus? Ja, das ist schon sehr kurios. Auch im Ausland habe ich das immer wieder gespiegelt bekommen, dass es so ein bisschen als so ein deutscher Spleen betrachtet wird, dass wir so fanat darin sind, Müll zu trennen. Aber es ist ja per se erstmal gut. Es ermöglicht ja überhaupt Recycling und die Weiterverwertung.
Wir machen das ja nicht umsonst eben. Und wir verstehen jetzt besser, was alles anfällt an Müll und wer das überhaupt sammelt. Aber was passiert dann danach damit? Wir kommen dem Rätsel der schwedischen Müllimporte immer näher, aber wir brauchen dafür noch etwas Input von der BSR, von Henning Botfeld, der Regionalleiter bei der BSR in Neukölln. Wir hören mal rein.
An sich gehen alle Stoffe, die wir hier annehmen, direkt ins Recycling. Mit Ausnahme sind manchmal Schadstoffe, die nicht alle wieder recycelt werden können.
Genau, Schadstoffe sind nochmal eine extra Kategorie, Lacke oder ähnliche Chemikalien, die können eben sehr schwer recycelt werden. Direkt ins Recycling, hat er jetzt gesagt. Das heißt aber gar nicht unbedingt, dass man, was man jetzt da vermuten könnte, dass die BSR jetzt da eine Plastikstraße hat zum Beispiel, wo alles getrennt und wieder aufbereitet wird.
Nein, im Gegenteil. Recycling ist im Prinzip ein weit verzweigtes Netz von Unternehmen, also quasi ein Müllmarkt.
Wir sammeln ja dann einheitlich sortiert die Abfälle und per Ausschreibeverfahren können sich dann Unternehmen darauf bewerben, diese Abfälle uns abzunehmen. Entweder müssen wir dafür bezahlen oder in Fällen wie von Altmetall bekommen wir dann noch Geld für die Abfälle. Und wichtig für uns ist, dass alle Unternehmen zertifizierte Entsorgungsbetriebe sind.
So, damit erstmal danke an die Leute von der BSR hier nochmal herzlich an der Stelle fürs Sammeln, Recyceln und für die Aufklärung. Also Abfälle sind Rohstoffe. Entweder sind sie selbst wie Metalle so wertvoll, dass sie von Müllunternehmen verkauft werden können, oder man bezahlt eher noch andere Unternehmen dafür, dass die sich um die Entsorgung kümmern. So oder so, das wird auf einem Markt geregelt, in dem Unternehmen sich untereinander Müll verkaufen und abkaufen.
Auf jeden Fall kommt alles, was wir an Verpackungen wegwerfen, auf diesen Recyclingmarkt. Entweder kaufen Kunststoffhersteller aus Deutschland diese Materialien an oder eben Unternehmen aus dem Ausland.
Genau. Und wenn Kunststoffmüll den Unternehmen wie die BSR einsammeln, weitergegeben wird an Recyclinganlagen, dann gilt das dann offiziell schon als Recycling. Obwohl eigentlich
gar nicht genau geprüft werden kann, ob dieses Material wirklich recycelt ist.
Genau.
Denn tatsächlich wird von den mehr als 6 Millionen Tonnen Plastikmüll, die in Deutschland im Jahr anfallen und produziert werden, nur ein Bruchteil so wiederverwertet, dass die Industrie es wie einen Neukunststoff einsetzen und nutzen kann. Laut dem Plastikatlas der Böll-Stiftung von 2019 waren das damals nur knapp 3%, also ein marginaler Anteil.
Ja, und das liegt entweder daran, dass zu viele verschiedene Kunststoffe aneinander kleben, das ist eher so ein produzentenseitiges Problem, oder dass wir als Verbraucherinnen Verbraucher Plastikmüll einfach verschmutzt oder mit anderen Müllsorten vermischt wegwerfen.
Und dieser nicht recycelbare Teil des Kunststoffmülls und auch der Kunststoffmüll, den wir alle letztendlich in die Hausmülltonne werfen, Markus, kennst du sicherlich auch von dir,
ja.
Der muss entsorgt werden. Der kann nicht recycelt werden und muss verbrannt oder aufbereitet werden und teilweise landet er einfach auf Deponien.
Kurzer Einschub an dieser Stelle vielleicht zum Plastikmüll. Warum wird er zum Teil verbrannt? Das war für mich auch der Schockmoment in dieser Recherche. Auch weil es einfach günstiger ist, frisches Plastik zu kaufen als recyceltes. Der Bundesverband der Entsorgungswirtschaft, BDE, sagt, der Preisunterschied von Verpackungsplastik zu Primärware liegt bei 25%. Das heißt, recyceltes Plastik ist teurer als neues und deshalb wird weiter auch Plastik verbrannt.
Aber jetzt nochmal zu unserem Hausmüll und der Müllverbrennung. Nur ein Teil dieses Hausmülls wird in Deutschland verbrannt und ein anderer Teil des Mülls landet im Ausland, wird also ins Ausland exportiert und dort verbrannt. Und hier kommt Schweden ins Spiel. Es gibt also Müllsorten, die lassen sich nicht recyceln, also zum Beispiel Hausmüll und Teile des Plastikmülls. Und trotzdem gibt es für sie einen Markt und das sieht man ja auch auf internationaler Ebene. Einzelne Länder, also anders als wir zwei, Markus, wollen nämlich nicht weniger Müll haben, sondern sogar mehr davon und importieren den Müll aus anderen Ländern.
Genau, und das ist für uns eine Rampe, um einmal ganz kurz eine wunderschöne Sprache zu hören. Schwedisch, auch genannt das skandinavische Italienisch.
Oh, Markus, nö, Schavi.
Wunderschön. Das war Schwedisch und heißt so viel wie los geht's. Anka kann nämlich Schwedisch und ist deshalb in dieser Folge sowas wie unser Star für Schweden, unsere Korrespondentin
tack,
für alle.
Tack.
All things Sweden.
Das lobt nämlich gerne an. Vielen Dank, Markus. Zurück zum Hauptthema. Unser Antrieb für diese Folge ist ja zu verstehen, warum manche Länder mehr Müll haben wollen, als sie schon im eigenen Land haben und ihn auch nicht loswerden wollen. Und um das besser zu verstehen, zumindest für den schwedischen Fall, habe ich mal meine schwedischen Kontakte spielen lassen.
Sehr gut.
Und ich habe bei Avfall Sverige, also dem schwedischen Verband für Abfallwirtschaft, nachgefragt.
Ganz kurz, ist auch wunderschön, wie Abfall, wie Müllwirtschaft einfach auf Schwedisch heißt. Das ist einfach schöner. Auch sehr melodisch. Ja.
Und die haben mir bestätigt, also schwarz auf weiß, dass Schweden 2022 rund 2 Millionen Tonnen Müll aus anderen europäischen Ländern importiert hat. Vor allem aus Norwegen, aus Italien, Großbritannien, aber eben auch aus Deutschland. Und das hat uns Professorin Christina Dornack erklärt. Sie ist ja sowas wie eine Müllexpertin hier in Deutschland von der Fakultät Umweltwissenschaften an der TU Dresden.
Das heißt, unser guter oder nicht so guter Hausmüll, und da ist ja am Ende auch Plastik drin, haben wir gehört, landet letztendlich irgendwo in Schweden.
Das ist eine verrückte Vorstellung.
Krasse Nummer, ja.
Ja. Unsere Nachbarn kaufen also unseren Müll hier aus Deutschland, den wir produziert haben, wobei Abkaufen ja nicht mal richtig stimmt. Laut Avfall Sverige bekommt Schweden sogar Geld dafür und davon nicht zu knapp 43 US-Dollar, also umgerechnet 40 Euro pro Tonne.
Ja, der Transparenz halber können wir jetzt sagen, wir haben das einmal durchgerechnet. Das sind 72 Millionen Euro.
Bei 1,8 Millionen importierten Tonnen.
Genau.
Und daraus, aus diesem Müll, wird dann letztendlich Energie erzeugt. Also ziemlich clever, die Schweden.
Genau. Bei Kreislaufwirtschaft, wenn wir das hören, denken wir normalerweise daran, dass Material einfach wiederverwendet wird, dass ein Joghurtbecher zu einer Plastikflasche wird oder so, was auch nicht stimmt und auch nicht richtig passiert. Aber selten denken wir daran, dass daraus noch Energie erzeugt werden kann, zumindest auch aus diesen ganzen sehr schwierig zu recycelnden Hausmüllabfällen, ne?
Genau. Und über dieses Energiethema habe ich nochmal mit der Expertin Christina Dornack gesprochen und die sagt das.
Abfall, den man nicht anders verwerten kann, also nicht recyceln kann, der verbrannt werden muss, der kann immer noch zur Energieerzeugung genutzt werden.
Genau, der kann zur Energieerzeugung genutzt werden. Gleichzeitig gibt es aber auch kritische Stimmen zu dieser Nutzung des Hausmülls, zu Luftverschmutzung und auch zu der Energiebilanz, die da drin steckt, weil man nutzt eigentlich das Material natürlich nicht so optimal, wie man es eigentlich nutzen könnte, sondern man verbrennt es einfach. Die Metalle werden zwar eingesammelt am Ende, wenn dann so eine Verbrennung vorbei ist, und die Schlacke landet dann aber zum Teil auf Deponien, also das, was am Ende übrig bleibt.
Hat am Ende wenig mit Kreislaufwirtschaft zu tun.
Ein Stück weit ja. Die Frage, die aber jetzt bleibt, ist ja aber, wieso nutzen wir hier in Deutschland nicht eigentlich den Müll selber, um daraus Wärme zu machen? Könnten wir ja auch machen.
Könnten wir gut gebrauchen.
Genau.
Hier ist es ja auch oft genug kalt. Die Antwort ist, das tun wir zum Teil. Und Fun Fact, es gibt eine offizielle Liste mit allen Verbrennungsanlagen in Deutschland auf der Website thru.de.
Through.
Klingt komisch, ist aber wohl offiziell. Und das packen wir für euch in die Shownotes. Und nochmal zurück zu Christina Dornack, die wir eben schon angeteasert haben. Die Professorin, die ist ja nicht wirklich überzeugt von Abfallverbrennung, denn die sagt das.
Abfallverbrennung wird immer ein wichtiger und notwendiger Bestandteil einer Kreislaufwirtschaft sein. Aber Ziel ist es natürlich, so wenig wie möglich Abfälle in die Verbrennung zu geben. Für Deutschland habe ich die Meinung, dass Müllimporte zu vermeiden sind. Also der Abfall, der im eigenen Land ansteht, sollte möglichst auch in der Region verwertet werden.
Schweden selbst sagt dazu, alles kein Problem. Wir erzeugen ja damit Energie und die Schadstoffe aus der Verbrennung sind mittlerweile auch minimal. Ist die Müllverbrennung also dann doch die Lösung all unserer Müllprobleme?
Klingt wie ein wunderschönes Müllmärchen, wenn man jetzt mal alle Umweltaspekte für einen Moment ausklammern würde. An diesem Müllmärchen haben aber nicht nur einzelne Länder teil, sondern eigentlich sind es Unternehmen, Müllwirtschaftsunternehmen, Abfallwirtschaftsunternehmen. Wir haben vorhin von einem Markt gesprochen und dieser Markt besteht aus Unternehmen, die ordentlich Geld mit diesem ganzen Business machen. Und wir haben mit einem Journalistenteam gesprochen, das sich das mal europaweit angeschaut hat. Nico Schmidt ist Teil dieses Teams namens Investigate Europe und der hat sich mehrere Monate lang mit dem System von Müllverbrennung und Recycling in Europa beschäftigt.
Wir haben bei der Recherche uns auch mit Müllverbrennung beschäftigt und in Deutschland stehen zum Beispiel mehr als 100 Müllverbrennungsanlagen, in Europa sind es insgesamt mehr als 500.
Also das ist ein wirklich wachsender Markt, ein Riesenbusiness. Polen zum Beispiel hat aktuell 10 Verbrennungsanlagen, plant aber 39 neue. Und für viele Unternehmen ist es eben immer noch sehr attraktiv. Wir haben das auch vorhin bei Göran Skoglund gehört. Der klang jetzt auch nicht unbedingt so, als sei dieses ganze Business eine Bürde für ihn. Und das sagt Nico Schmidt auch.
Das Geschäft ist relativ attraktiv für Unternehmen, denn Unternehmen können an Müllverbrennungsanlagen auf zwei Wege verdienen. Das eine ist das Geld, was sie von den Kommunen kriegen, dafür, dass sie den Müll verbrennen. Und das andere ist, was sie bekommen, wenn sie dann zum Beispiel mit diesen Verbrennungsanlagen Energie erzeugen, können sie auch für diese erzeugte Energie Geld einnehmen.
Klingt nach einem ziemlich cleveren Geschäftsmodell, denn die verdienen gleich doppelt daran. Zum einen über die Energie, die sie dann weiterverkaufen können und zum anderen ja dann nochmal für den Müll. Im Prinzip genau das, was Professorin Dornack auch schon gesagt hat.
Ganz genau. Es ist also ziemlich attraktiv, dieses Müllbusiness. Hätte ich das früher gewusst, wäre ich vielleicht ins Müllbusiness gegangen, wenn ich nicht ein ökologisches Gewissen hätte, muss ich dazu sagen.
Also so ganz so easy ist dieses Geschäftsmodell ja nicht, denn die EU-Kommission zum Beispiel hält nicht so viel von dieser Müllverbrennung und hat Deutschland letztes Jahr empfohlen, zum Beispiel eine Steuer auf Müllverbrennung zu erheben. Das Problem ist nur, dass es in Deutschland sogar langfristige Zusagen gibt, die den Betreibern von Müllverbrennungsanlagen gleichbleibende Müllmengen garantieren.
In diesen Verträgen verpflichten sich Kommunen dazu, über einen langen Zeitraum eine gleichbleibende Müllmenge zu liefern. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie hohe Vertragsstrafen zahlen. Wir haben da auch mit Umweltorganisationen gesprochen, die da von einem Lock-in-Effekt sprechen. Das Problem ist also, man verpflichtet sich, eine bestimmte Müllmenge zu liefern und dann muss man das auch liefern.
Das ist eigentlich schon ein krasses Arrangement, also diese Verpflichtung von Kommunen zur Ablieferung bestimmter Mengen von Hausmüll. Falls ihr euch jetzt fragt, ob eure Kommune selbst solche Verträge abgeschlossen hat, das konnten wir nämlich nicht genau herausfinden, welche Kommunen das haben, welche nicht.
Schaut euch an und schreibt uns gerne.
Genau.
Jetzt haben wir ja noch den Plastikmüll. Das eben war ja der Hausmüll und jetzt ist ja dieser Plastikmüll immer noch ein großes Problem.
Genau, Plastikmüll. Wir haben jetzt gelernt, Deponien sind sowieso nicht gut, da bringt man höchstens noch aufbereiteten Müll hin. Verbrennung ist auch nicht ganz ideal. Eigentlich wollen wir zumindest bei Plastikmüll Recycling und Wiederverwertung. Aber gerade bei Plastik ist das ja ein Riesenproblem. Es ist aufwendig, es ist arbeitsintensiv.
Und teuer teilweise auch.
In vielen europäischen Ländern wird es deshalb ausgelagert, exportiert und beim Plastikmüll steht ja trotzdem, trotz allem, ein europäisches Land ganz weit vorne.
Ganz weit vorne. Und das ist nicht Schweden, nein, das ist unser Nachbarland, ein kleines Nachbarland, und zwar die Niederlande. Beim Import von Plastikmüll sind die in den Statistiken ganz weit vorne, wenn nicht sogar an der Spitze. Und hierzu haben wir auch nochmal Nico Schmidt gefragt, den Journalisten.
Die offiziellen Statistiken teilen da nicht zwischen Plastik, was sozusagen in die Niederlande importiert wird und was dann wieder exportiert wird. Das taucht dann zweimal auf in der Statistik. Das taucht einmal als importiert und einmal als exportiert auf. Und das bedeutet, es ist extrem schwer, da nachzuvollziehen, welches Land jetzt wie viel Plastik importiert und wie viel Plastik exportiert.
Okay, also nochmal zum Mitschreiben. Schweden steht bei den Müllimporten weit oben, weil sie Hausmüll aus dem Ausland, aus anderen Ländern für ihre Müllverbrennungsanlagen gegen Geldzahlung abnehmen. Und die Niederlande, da ist das ein ganz anderer Fall.
Genau, bei den Niederlanden haben wir eher so eine Art Datenglitch. Also in den Handelsstatistiken tauchen die einfach weit vorne auf, genau wie Hongkong übrigens, weil sie mit Rotterdam eben einen der wichtigsten Häfen der Welt haben.
Einen der wichtigsten und vor allem einen der größten Häfen der Welt. Also ein Großteil des Mülls, der da ankommt und importiert wird, der wird auch genauso schnell wieder exportiert und in die Welt verfrachtet, also nach Südostasien zum Beispiel. Das ist total irre, diese Vorstellung.
Genau, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen. Es wirkt erstmal so, als würde es alles in den Niederlanden bleiben, aber der ganze Export passiert weiter. Das wirkt jetzt erstmal enttäuschend, falls ihr da jetzt so eine super dirty Story erwartet habt, dass da in den Niederlanden irgendwas mit dem Müll passiert. Aber wir gehen ja hier nie raus, ohne was zu lernen. Vielleicht nochmal zu den Handelsstatistiken. Guckt euch immer genau an, gibt's Import, gibt's Export und wo landet es am Ende wirklich?
So, das heißt also, aus den niederländischen Häfen wird das Plastik immer noch in die ganze Welt verschickt. Wir brauchen also immer noch eine Lösung für die Massen an Plastikmüll, die wir hier haben.
Damit ihr aber nicht total frustriert hier rausgeht, haben wir noch ein bisschen Hoffnung für euch beraten. Ein paar Lichtblicke, drei Lichtblicke genau. Der erste, es wird natürlich sowohl in der EU als auch in Deutschland an Lösungen für die Reduktion von Plastik gearbeitet. In Deutschland gibt es zum Beispiel einen sehr neuen sogenannten Einweg-Kunststofffonds und der wird beliefert oder gefüttert sozusagen über eine neue Plastiksteuer. Die wird ab nächstem Jahr dann offiziell erhoben. Und das ist alles so neu, dass, wenn ihr mal Lust habt, ihr auf die Webseite von diesem Fonds gehen könnt, da gibt es ein sehr, sehr kompliziertes PDF. Falls ihr jemals Einwegkunststoff herstellen wollt, müsst ihr da erstmal durch, bevor ihr irgendwie diese Steuern zahlen könnt.
Und ich habe noch einen anderen Tipp, der muss an dieser Stelle unbedingt mit rein. Wenn ihr mal in Schweden seid, dort Urlaub macht, dann unbedingt nach Eskilstuna, diese Stadt in Mittelschweden. Das ist die erste Stadt, die offiziell als müllfrei gilt. Also alles, was an Müll anfällt, wird verbrannt oder recycelt. Und auch in den Läden, in den Malls werden teilweise nur recycelte Ware verkauft. Also recycelte Klamotten, recycelte Möbel, alles recycelt. Markus, wäre das was für dich?
Ja, ich habe gerade Mall gehört. Das bringt mich zufällig zum dritten Punkt hier. Noch ein Stimmungsaufheller. Die BSR, die wir vorhin gehört haben, die hat eine ganz spezielle Mall, eine sogenannte Noch-Mall, wo alte Sperrmüll-Raritäten ausgestellt werden und weiterverkauft werden können. Und jeden zweiten Samstag im Monat gibt es da Auktionen von besonders exotischen Gegenständen.
Mhm. Wohnst du nicht in Berlin?
Ja, haben mich die Leute auch gefragt von der BSR, ob ich da mal hingehen würde, was kaufen. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich schon genug Stuff eigentlich in meiner Wohnung.
Erstmal den eigenen Müll entsorgen, ich kenne das Problem. Dann kommen wir zu unserem Fazit.
Was heute auch Slutsats.
Das war Schwedisch, denn auch Markus spricht Schwedisch.
Ein wenig, genau. Lite. Heißt es so?
Vorderlite, so heißt es ganz genau. Unser Kreislauf durch die Müllwirtschaft war getrieben von der Frage, warum europäische Länder wie Schweden oder die Niederlande Müll importieren und inwiefern diese Länder und auch die Müllunternehmen damit Geschäfte machen.
Genau, wir haben gelernt, dass in den niederländischen Handelsstatistiken eine bestimmte Sorte Müll, nämlich Plastikmüll, deshalb auftaucht, weil das Land quasi so ein großer Transithub ist.
Also alles nur Fake.
Ja, ein Stück weit so ein Durchlaufbahnhof. Ich meine, es läuft schon durch, aber man muss sich eben Eingang und Ausgang angucken quasi. Bei Schweden ist es aber anders. Schweden hat eine riesige Müllverbrennungsindustrie für Hausmüll, die den Hausmüll aus anderen europäischen Ländern annimmt, um daraus letztendlich Energie herzustellen.
Wobei das Verbrennen, wie wir von Professorin Dornack gehört haben, auch nicht die Lösung des Problems ist, eben weil viel CO2 entsteht und das schadet unserem Klima. So oder so, mit diesem Importieren und Exportieren von Müll machen Unternehmen und Länder ordentlich Kohle.
So, und was ist jetzt die Lösung? Also einfach exportieren, das wird in Zukunft nicht mehr so einfach funktionieren und sollte eigentlich auch nicht die Lösung sein. Länder wie China nehmen kein Plastikmüll mehr aus Europa an. Länder wie Malaysia, haben wir vorhin gehört, haben eigentlich auch nicht so richtig Lust, zumindest auf diesen illegal exportierten Teil. Europa muss sich jetzt also um den eigenen Müll selbst kümmern.
Und ihn möglichst vermeiden. Und dazu kann am Ende ja jeder Einzelne beitragen. Das war unsere vierte Folge von What the Wirtschaft. Weil es uns jetzt ganz neu gibt, freuen wir uns natürlich über Feedback.
Schreibt uns gerne dafür an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de.
Und ihr könnt uns natürlich auch direkt abonnieren. Das hilft auch anderen dabei, diesen Podcast hier zu finden.
So, wir haben jetzt zum Thema Müll erstmal gar nichts mehr zu sagen und genug dazu recherchiert. Aber wir möchten euch an dieser Stelle noch einen anderen Podcast empfehlen. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie der Durchbruch in einer investigativen Recherche, wie zum Beispiel zu Müll, gelungen ist und wenn ihr mehr Hintergründe zu aktuellen und relevanten Themen erfahren wollt, dann hört doch mal in 11KM, der Tagesschau-Podcast, rein. Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD bringen da ihre Recherchen mit und nehmen euch gemeinsam mit Host Viktoria Koopmann mit ins Geschehen. Es geht um Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport und die Folgen findet ihr von Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Abschied schenken wir euch und uns selbst aufgenommenes Crasher-Geräusch vom BSR-Müllhof in der Gradestraße in Neukölln. Wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen Tschüss.
Und Heydor sagen wir diesmal, oder?
Heydor.
Das macht doch Sinn. Heydor, das schwedische Tschüss. Ciao, ciao.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.